In der Predigt heute geht es um die Fortsetzung im ersten Buch Samuel. Letztes Mal ging es um die Bundeslade, die die Philister erbeutet hatten in einem Krieg gegen die Israeliten. Als Siegesbeute hatten sie die Bundeslade, man kann sagen, das wichtigste Möbelstück der Israeliten, die Bundeslade, die die 10 Gebote enthielt. Das Zeichen von Gottes Gegenwart. Und die Philister hatten sie erbeutet und in ihren Tempel, Götzentempel Dagons gebracht. Aber Gott hatte dann eingegriffen und am nächsten Morgen lag Dagon zerbrochen vor der Bundeslade. Am Tag danach war sogar der Kopf abgebrochen, die Hände abgebrochen. Gott hatte seine Überlegenheit gezeigt. Der Götze hatte keine Chance gegen Gott. Heute nun die Fortsetzung. Wie ging es nun mit der Bundeslade bei den Philistern weiter? Es wird deutlich, es war kein zahmer Gott, den die Philister da erobert hatten. Ja, die Bundeslade war in ihre Hände gefallen, aber nun waren sie in Gottes Hände gefallen. Wir lesen, aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Leuten von Aschdod, und er brachte Verderben über sie. Er schlug sie mit Beulen, die Panik verursachten, Leiden und Tod brachten. Weil in 1. Samuel 6, Vers 5 von Mäusen die Rede ist, gehen Ausleger davon aus, dass es sich wohl um die Pest gehandelt hat, die ja von Ratten übertragen wird und die auch in Europa in früheren Zeiten zu schlimmen Katastrophen geführt hat. Und die Einwohner von Aschdod, einer Philisterstadt, mussten bekennen, dass ihr Gott Dagon nicht helfen konnte. Nach einer Besprechung der Verantwortlichen wurde die Bundeslade nach Gat gebracht, eine weitere Philisterstadt, und mit ihr kam auch die Plage und die Panik. Auch dort wurden nun die Einwohner krank, starben, mussten leiden. Und so schickten sie die Bundeslade weiter nach Ekron. Aber dort wurde sie abgelehnt mit dem Ruf, sie haben die Lade des Gottes Israel hergetragen zu mir, dass sie mich töte und mein Volk. Den Philistern war nun klar, dass es die Anwesenheit der Bundeslade war, die diese schlimme Krankheit und den Tod nach Aschdod, Gat und Ekron brachte. Und es war nichts anderes als die Hand Gottes, die die Philister schlug. Und seine Hand war schwer, sehr schwer. Und so wurden es nun für die Philister sehr lange 7 Monate, die die Bundeslade bei ihnen war. Und die Schlussfolgerung war klar, schickt die Lade zurück nach Israel. Die Frage ist, wie sollten sie das tun? Auf angemessene Weise. Nun, man wandte sich an die Geistlichkeit und die wusste die Antwort. Sie wird im Bibeltext ausführlich beschrieben. Für jeden Fürsten der Philister, also 5, ein Abbild der Pestbeulen aus Gold, dazu 5 goldene Mäuse und dies dann als Gabe zusammen mit der Lade auf einem neuen Wagen, der von 2 säugenden Kühen gezogen werden sollte. Und wenn diese den Wagen nach Israel ziehen würden, was da ihrem eigenen Instinkt zuwiderläuft, sie wollen ja lieber bei den Kälbern bleiben, und was sollen sie auch in Israel tun, das war für sie ja auch fremdes Land. Wenn also diese Kühe den Wagen nach Israel ziehen würden, dann wäre klar, dass es tatsächlich der Gott Israels war, der sie gestraft hatte. Wenn nicht, nun, dann war es eine zufällige Krankheit, wie das ja vorkommen kann. Und sie könnten die Lade behalten. Das war das Zeichen. Sie machten es also sehr schwer für den Gott Israels. Aber sie wollten Klarheit, denn, und das sagen sie auch, sie wollen nicht denselben Fehler machen wie die Ägypter, die den Auszug der Israeliten zu ihrem eigenen Schaden zu lange verhinderten. Und der Gedanke war, je schwerer der Beweis, umso klarer das Ergebnis. So hat es später übrigens auch Elia auf dem Berg Karmel gemacht. Wir erinnern uns an die Geschichte, als er das Opfer und den Altar mehrmals mit Wasser übergießen ließ, damit es so richtig tropfte, denn es sollte ja ein Feuer vom Himmel dieses Opfer entzünden. Wir lesen, die Kühe schlugen genau den Weg nach Bethschemesh ein und gingen geradeaus auf ihm weiter. Dabei brüllten sie fortwährend, wichen aber weder rechts noch links vom Weg ab. Damit war klar, die Plage war Gottes Handeln und er möchte, dass die erbeutete Bundeslade zurück nach Israel gebracht wird. Gott hatte zu den Philistern gesprochen. Zwar nicht durch einen Propheten, sondern durch zwei Kühe. Ja, Gott kann durch wunderbare Dinge in der Tierwelt reden und handeln. Denke an zwei Beispiele in der Bibel. Bei Bileam ließ er einen Esel sprechen und bei Jona einen großen Fisch kommen. Es gibt auch moderne Beispiele. Eines fiel mir in die Augen, es geschah in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Frederick Nolan war ein Christ in Nordafrika, der während einer Christenverfolgung vor seinen Feinden fliehen musste. Von seinen Verfolgern über Berg und Tal gehetzt, ließ er sich völlig erschöpft in eine Höhle am Wegesrand fallen und dachte, die Verfolger wären gleich da und würden ihn finden. Den Tod vor Augen sah er, wie eine Spinne innerhalb weniger Minuten ein prächtiges Netz quer vor den Höhleneingang webte. Nun kamen die Verfolger heran und vermuteten tatsächlich, Frederick habe sich in der Höhle versteckt. Aber als sie dann das Spinnennetz sahen, dachten sie, hier hat niemand eindringen können, ohne das Netz zu zerstören. Es lohnt nicht, danach zu schauen. Und so zogen sie weiter und Nolan war gerettet. Er kletterte aus seinem Versteck und verkündete später, wo Gott ist, wird ein Spinnennetz zu einer Mauer. Und wo Gott nicht ist, wird eine Mauer zu einem Spinnennetz. Gott hatte also durch zwei Kühe zu den Philistern gesprochen. Er hat ihnen nicht das ganze Gesetz gegeben wie seinem Volk Israel, aber er hat ihnen doch einige Wahrheiten mitgeteilt. Nämlich, dass er allmächtig ist, dass er handelt, dass er lebt, dass er kein Götze ist, sondern ein lebendiger Gott. Und die Frage ist nun, wie werden sie darauf reagieren? Das war nun die Verantwortung der Philister. Gott hatte sich herabgelassen, um ihnen auf eine Art und Weise, die sie verstehen konnten, zu zeigen, dass er es war, der ihren Gott, ihr Land und ihre Körper zerstört hatte. Was würden sie nun mit dieser Offenbarung machen? Sollten sie nicht zumindest diesen wahren und lebendigen Gott fürchten, vielleicht sogar ihm dienen? Oder würden sie nach Ashdod, Ekron und Gath zurückkehren und ihren Götzen Dagon zum örtlichen Götzenhersteller zur Reparatur bringen? Vielleicht würden manche ihre fünf Fürsten bitten, die Erforschung und Entwicklung von Mäusevernichtungsmitteln zu finanzieren. Manche würden vielleicht einen Aufkleber an ihren Kriegswagen anbringen mit der Aufschrift Überlebender der Pest im Jahr 1070. Und die Mehrheit könnte einfach nur sagen, wie gut, dass das jetzt vorbei ist. Es ist so leicht für Sünder, ob Philister oder andere, nur auf das Leiden zu reagieren und nicht auf die Wahrheit. Unsere unmittelbaren Ängste sind vorbei und wir sind nicht klüger geworden und unsere Herzen nicht weicher. Oder? Es scheint übrigens so, als ob die Philister nach diesen Ereignissen tatsächlich wieder zur Tagesordnung übergegangen sind. Denn sie blieben die Feinde Israels. Und einige Jahrzehnte später war es der berühmteste Einwohner Gats, der den Gott Israels und sein Volk verspottete. Ihr kennt ihn auch, der Riese Goliath. Er stammte aus Gat. Als Kind oder Jugendlicher hatte er wohl auch die Pest miterlebt, aber es hatte keine bleibende Wirkung auf ihn gehabt. Bei dieser Geschichte bietet es sich natürlich an, dass wir Parallelen ziehen zu der Seuche, die wir in unseren Tagen weltweit erleben, die Corona-Pandemie. Wie gehen wir damit um? Oder wie sollen wir damit umgehen? Wenn wir Unheil erleiden, sei das Krankheit oder Unfall oder irgendwelche Schicksalsschläge, dann sollten wir zum einen wissen, dass Gott das weiß und dass Gott es zugelassen hat. Und wir können beten: Willst du mir etwas damit zeigen? Und wenn ja, was möchtest du mir damit zeigen? Manchmal ist es einfach so, dass durch Krankheiten deutlich wird, wir sind Menschen, wir sind schwach, wir werden krank, weil wir Sünder geworden sind und eines Tages müssen wir ja sterben. Vielleicht steckt da in gewissen Krankheiten, Seuchen, Schicksalsschlägen gar nicht mehr dahinter und wir müssen uns keine weiteren Gedanken machen. Aber es kann jedoch auch sein, dass Jesus uns vielleicht für einige Zeit aus dem Verkehr ziehen möchte, damit wir zur Ruhe kommen, zur Besinnung kommen, in einem mitunter hektischen Alltag. Und so bezeugen es Kinder Gottes immer wieder, dass Krankheitszeiten auch Segenszeiten sein können, weil sie Gottes Hilfe erfahren haben, Gottes Nähe und sie Zeit hatten für die Gemeinschaft mit ihm. Vielleicht fängt ja wirklich einer von uns an, mehr in der Bibel zu lesen, wo man nicht so gut raus kann, Leute treffen kann, sich Zeit nehmen für Gottes Wort, kann ja sein und dadurch wird es zum Segen. Vielleicht sind Schicksalsschläge aber auch Angriffe des Feindes, der uns schaden möchte. Und dann wollen wir es als Prüfung ansehen, in der wir unseren Glauben und unsere Treue zeigen können, dass wir Gott trotz allem vertrauen und nicht zweifeln. Er wird uns durchbringen. Aber es kann auch sein, dass es Gottes Gericht über Sünde ist. So wie hier bei den Philistern. Sie hatten die Bundeslade Jahwes, die zu seinem Volk Israel gehörte, erbeutet und als Siegestrophäe zu ihrem Götzen Dagon gebracht. Nun hatte Gott sich schon mit diesem Götzen beschäftigt. Dagon stürzte von seinem Sockel und lag schwer beschädigt vor der Bundeslade. Damit hatte Gott deutlich gemacht, dass er der Stärkere ist, ja letztlich der einzige und wahre Gott. Das war ja das Thema in der letzten Predigt. Aber nun bestraft er auch noch die Philister für ihr Vergehen. Es gibt Christen, die bezeichnen die Corona-Pandemie als Strafe Gottes über die Sünde der Menschen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich möchte mich da nicht festlegen. Vielleicht ist es ja tatsächlich so. Aber vielleicht ist es auch eine Warnung, innezuhalten. Innezuhalten im Jagen nach Macht, Geld und Glück und zu merken, wie schnell sich alles ändern kann und wie die Menschen trotz all ihrer Technik, allem Fortschritt, ihrer Medizin und Wissenschaft an ihre Grenzen kommen. Und dann sollten wir dafür beten, dass viele durch diese Krise offen sind, offen werden für das Evangelium, dass sie ins Nachdenken kommen und dass sie danach nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen, um dann vielleicht dann in einigen Monaten tatsächlich einen Aufkleber oder T-Shirt-Aufdruck sehen kann, Überlebender der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Das wäre zu wenig. Warum handelt Gott auf diese Weise mit den Philistern, dass er eine Seuche ausbrechen lässt? Er macht ihnen dadurch klar, dass die Bundeslade nicht ihnen gehört. Nicht sie sind sein Bundesvolk, sondern nur die Israeliten. Und darum müssen sie die Lade zurückgeben. Er macht damit auch deutlich, dass die Bundeslade weder im Götzentempel noch im ganzen Land sein kann. Denn Gott ist ein heiliger Gott. Und das Zeichen seiner Gegenwart kann nicht irgendwo sein, sondern nur an dem Ort, den er dafür bestimmt hat. Und das war die Stiftshütte in Israel und später der Tempel in Jerusalem. So zumindest war es zur Zeit des Alten Bundes. Und weil Gott ein heiliger Gott ist, bestraft er die Sünde der Philister. Ihren Stolz, ihren Raub der Bundeslade und ihre ständigen Kriege und Angriffe gegen Gottes Volk, gegen Israel. Weil wir moderne Menschen und auch immer mehr moderne Christen die Heiligkeit Gottes nicht verstehen oder wenig damit anfangen können, ist auch die Wahrheit, dass Gott die Sünde bestraft und den Sünder richtet, schwierig geworden und wird schwer akzeptiert. Immer mehr bezweifeln oder leugnen sogar, dass es eine ewige Verdammnis gibt. Ein liebender Gott und eine ewige Verdammnis, das schließt sich doch aus, oder nicht? Die Bibel sagt etwas anderes. In der Bibel begegnet Gott uns auch als ein furchterregender Gott. Und wir tun gut daran, seine Heiligkeit ernst zu nehmen. Und darum auch seine Strafgerichte. Denn Krankheiten, Katastrophen und Tod sind Vorboten auf das große Gericht, das große Weltgericht am Ende der Zeit. Und damit wir da dann zum ewigen Leben kommen und nicht gerichtet werden, nicht in die ewige Verdammnis kommen, ist es entscheidend, dass unsere Sünden durch Jesus Christus vergeben sind. Denn dazu ist Jesus gekommen, dazu ist Jesus am Kreuz gestorben. Und sein furchtbarer Tod ist ja gerade der Beweis, wie ernst Gott die Sünde nimmt. Und darum war es letztlich Gnade, was Gott den Philistern durch dieses ganze Geschehen zeigte. Ja, Strafe kann auch Gnade sein. Denn Gott zeigte ihnen die Nichtigkeit ihres Götzendienstes und seine Erhabenheit über alle Götter und Götzen. Und er erinnerte sie mit der Krankheit an ihre Sünde. Er drückte sie so lange in Aschdod, dann in Gad und Ekron, bis sie fragten, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Kein Arzt half, nur das Eingehen auf Gottes Willen, das Schuldopfer, die Rückgabe der Lade an ihren rechten Eigentümer. Wenn Gottes Hand uns schwer drückt, dann möge er uns helfen zu erkennen, ob wir nicht einen Götzen und die Bundeslade irgendwo zusammen in unserem Leben wohnen lassen. Gibt es etwas in unserem Leben, das den ersten Platz für Jesus streitig macht? Aber noch einmal, für alle Sünde und allen Götzendienst hat Jesus das Schuldopfer auf Golgatha dargebracht. Wollen wir es annehmen, uns durch das Blut Jesu vom Götzendienst und von aller Sünde reinigen und befreien lassen und es und ganze Sache mit Jesus machen. Die Kühe gehen also schnurstracks in Richtung Israel. Und so kommt die Bundeslade ohne Hilfe der Israeliten zurück in ihr Land. Gott hat eingegriffen. Und die Grenzbewohner Israels in Beth Shemesh, so lesen wir im Bibeltext, freuen sich, als die Lade zurückkommt. Sie jubeln und sie bringen Gott gleich ein Opfer dar. Dafür nehmen sie die Kühe, die zwei, die werden geschlachtet und das Holz des Wagens wird als Brandmaterial benutzt. Aber dann geschieht Folgendes. Ich lese uns die zwei Verse. Doch Jahwe schlug die Leute von Beth-Schemesh, weil sie sich die Lade Jahwes angeschaut hatten. 70 Männer mussten sterben. Das ganze Volk trauerte, weil Jahwe sie so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Beth-Schemesh sagten, kann überhaupt jemand in der Nähe von diesem heiligen Gott Jahwe leben? Er soll von uns wegziehen. Aber zu wem? Und dann lesen wir einige Verse später, dass die Lade nach Kirjat Jearim ins Haus eines Abinadabs gebracht wird, wo sie dann 20 Jahre lang blieb. Sie hatten sich wohl die Lade angeschaut, sprich reingeschaut. Und sie sollte nicht von Menschen angefasst werden. Die erste Reaktion der Einwohner von Beth-Schemesh war völlig richtig. Sie trauerten über Gottes Gericht. Und sie erkennen die Heiligkeit Gottes, die nicht leichtfertig zu nehmen ist. Auch wir sollten Gott nicht leichtfertig nehmen. So, nur als Daddy, als Chef, als alten Mann im Himmel, als einen, der dazu da ist, uns zu helfen, uns zu lieben und uns zu vergeben, der froh sein kann, dass er so tolle Leute wie uns hat. Da ist Gott dann ein Kumpel und nicht mehr der heilige Gott. Und wenn wir so denken, dann haben wir Gott nicht wirklich erkannt. Dann haben wir ein Götzenbild von ihm. Lasst uns das immer wieder bewusst sein. Gott ist ein heiliger Gott. Aber die zweite Reaktion ist falsch. Sie wollen, dass Gott von ihnen wegzieht. Dahinter steckt der Gedanke, wenn Gott nicht bei uns ist, sieht er uns nicht und straft uns darum nicht. Für wahre Kinder Gottes aber ist die Gegenwart Gottes keine Belastung, sondern eine Freude. Das auch mal als Frage an dich, an uns. Der Gedanke, dass Gott immer bei uns ist, macht uns das froh oder ängstlich? Gott zeigt seine Heiligkeit also nicht nur den Philistern, die er mit einer Seuche bestraft, sondern auch seinem Volk Israel. Und das zeigt uns, dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt, wie die Bibel es an mehreren Stellen sagt, auch im Neuen Testament. Auch wenn wir seine Kinder sind, sollten wir nicht meinen, wir hätten ein größeres Recht zu sündigen als andere, weil er uns ja liebt und vergibt. Und darum wollen wir nicht leichtfertig leben. Ich komme zum Schluss. Gott zeigt uns in dieser Geschichte seine Macht, wie er den Götzen vom Sockel stürzt, er kaputt geht, die Pest im Philisterland, gegen die es kein Mittel gab. Und er zeigt seine Heiligkeit, wie er die Sünde bestraft, nicht nur die der Philister, sondern auch die seines Volkes Israel. Aber er zeigt auch seine Gnade. Denn er offenbart sich. Er zeigt etwas von seinem Wesen, von seiner Allmacht, von seiner Heiligkeit. Und wenn Gott sich uns zeigt und mitteilt und wir ihn kennenlernen können, dann ist das immer auch ein Zeichen seiner Gnade. Heute stand seine Heiligkeit im Mittelpunkt. Ja, wir dürfen zu Gott Vater sagen. Wir dürfen vertrauensvoll in seine Arme laufen, aber gleichzeitig sollten wir ihn fürchten. Nicht im Sinne von Angst haben, sondern ihn ehren, ihn lieben, ihm gehorchen. Wollen wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich uns Menschen geoffenbart hast, immer wieder, durch die ganze Bibel hindurch, durch dein Wort, durch die Geschichte. Und hier hast du dich auch Heiden geoffenbart, den Philistern. Und dann auch deinem Volk Israel wieder. Und heute haben wir gesehen, wie du ein heiliger Gott bist. Herr, mach uns das immer wieder neu bewusst, dass wir nicht leichtfertig durchs Leben gehen, dich nur als Kumpel oder als Vergeber unserer Sünden ansehen, sondern dass du wirklich der Herr bist, dem wir gehorchen, dem wir Ehre geben, der erste Platz in unserem Leben hat. Und Herr Jesus, wenn irgendwas in unserem Leben ist, das dir den Rang streitig macht, sei es Geld, die Arbeit, Beruf, ein Ehepartner, die Familie, irgendein Hobby oder was es auch sein mag, dann mach uns das deutlich. Und wenn du dafür hart eingreifen müsstest, Herr, aber dass wir wegkommen vom Götzendienst, das schenk uns und dass wir es dann auch annehmen. Ja, und wir haben ja auch über die Corona-Pandemie gesprochen und da möchte ich dich bitten, schenk doch, dass in unserem Volk dadurch ein geistlicher Hunger entsteht, dass Menschen offen werden für das Evangelium. Es werden ja auch Traktate verteilt, Gottesdienste werden ausgestrahlt, Menschen kommen ins Nachdenken. Herr, schenk, dass das nicht einfach wieder verschwindet, sondern Menschen dadurch dich finden und zum Glauben und zum ewigen Leben kommen. Danke, dass wir das bitten dürfen für unser Volk, auch für die Einwohner hier in unserem Ort. Danke, Herr Jesus, noch einmal für dein Wort, auch wenn es ganz ernst ist, wie heute. Aber du möchtest uns damit helfen, dass wir nicht einen falschen Gott anbeten, einen Götzen haben, sondern wirklich dich, so wie du bist, so wie du dich in deinem Wort gezeigt hast. Und so schenk uns immer wieder neu einen Hunger nach deinem Wort und nach dir. Danke, Herr Jesus, für deinen Segen heute in diesem Gottesdienst. Amen.